Herzlich willkommen auf cduradio.de. Sie hören nun eine Produktion der CDU Ortsunion Herford-Nordstadt. Hallo, hier ist wieder Dirk Fenner von der Herforder Nordstadt CDU. Ich darf Sie heute bereits zu unserer 11. Folge begrüßen. Die folgende Aufzeichnung entstand bei einer Gemeinschaftsveranstaltung der Ortsunion Mitte und Nordstadt zusammen mit der Jungunion und der Frauenunion. Hören Sie nun zunächst Angela Thiele, die Vorsitzende der Jungunion im Kreis Herford, mit der Einführung in die Diskussion.
Ganz besonders begrüße ich natürlich die Frauenunion. Ich freue mich sehr, dass so viele weibliche Gäste hier vor mir sitzen. Extra für uns hat die Frauenunion nämlich ihre Veranstaltung heute ausfallen lassen und hat sich zu uns begeben, weil sie das Thema halt auch sehr spannend fand. Das freut mich wirklich besonders. Ja, wir haben uns hier zusammengefunden, um über das Thema zu sprechen, Gleichgültigkeit, Vernachlässigung, Misshandlung. Wie gefährdet sind Herfords Kinder? Ja, Hintergrund war, dass uns natürlich auch diese Pressemitteilungen der letzten Monate ziemlich aufgewühlt haben. Wir uns einfach auch gefragt haben, was kann man tun oder was hat man gerade nicht getan, dass es so weit kommen konnte. Nun heißt es immer, ach, bei uns kann ja nichts passieren, solange nichts passiert ist. Aber was ist, wenn in Herford dann doch mal so ein Fall ist, dann heißt es wieder, warum hat sich keiner gekümmert, wo war das Jugendamt oder wo war die Politik? Naja, und da wollen wir vielleicht heute einen kleinen Beitrag dazu geben, dass wir halt uns auch im Vorhinein schon präventiv damit beschäftigen. Ja, wir haben heute Abend einige Referenten hier, die ich ganz herzlich begrüße, über die ich mich besonders freue. Ich glaube auch sehr kompetente Referenten. Vorweg schon mal die Sache, wenn wir jetzt gleich diskutieren, freue ich mich natürlich auch über jeden Beitrag aus dem Publikum. Wenn Sie sich kurz melden, dann schreibe ich Ihren Namen auf, dann können wir dann direkt auch weiter diskutieren. Aber zunächst vielleicht mal als Vorstellung. Da haben wir einmal die, wo fangen wir an? Ja, Frau von Zitzewitz ist ja engagierte Politikerin und Mutter, engagiert sich, glaube ich, sehr im Bereich Jugend und Soziales, kann da einiges erzählen und ist da gut dabei. Frau Reich kommt von der Polizeiberatung, wird uns vor allem was erzählen können, wie die Prävention passiert bei der Polizei, um sowas zu verhindern. Ja, Frau Parmeier kommt vom Jugendamt und kann da sicherlich auch sehr gut von ihrer Arbeit erzählen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir noch Wolfgang Ruskamp, unseren Fraktionsvorsitzenden hier im Stadtrat Herford, allgemein bekannt. Als Leiter des Amtes für Jugendarbeit natürlich auch mit dem Thema sehr eng verbunden und auch im Sozialausschuss. Ja, und mit Wolfgang Ruskamp würde ich gleich auch als erstes anfangen, dass er uns erstmal so einen kleinen Überblick gibt über Herford, was ist hier in letzter Zeit so gelaufen, vielleicht auch eine Meinung der CDU dazu. Dann würde ich vielleicht weiterleiten an Frau Parmeier, ja, und dann gucken wir mal.
Frau Gehler, ganz herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Als ich mit diesem Thema konfrontiert wurde, habe ich natürlich erstmal überlegt, so soll ich jetzt hier als Leiter des Amtes für Jugendarbeit im Kirchenkreis Herford etwas sagen oder mehr als Politiker? Weil ich glaube, das sind doch schon einige Unterschiede. Die Politik ist zuständig, die Dinge wahrzunehmen und dann vielleicht auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit bestimmte Entwicklungen dann doch nicht passieren oder man versucht, Einfluss zu nehmen, wie kann man es verhindern? Wie können wir so zusammenarbeiten in der Stadt, dass eben solche Auffälligkeiten oder dass solche Vernachlässigungen, wie sie eben wirklich dramatisch durch die Presse gegangen sind, nicht vorkommen? Im Amt für Jugendarbeit erlebe ich ja zwar auf einer Kirchenkreisebene, aber im Gespräch mit meinen Kolleginnen und Kollegen doch mehr hautnah, wie sind eigentlich die gesellschaftlichen Entwicklungen? Also was erleben wir heute, wenn wir im Umgang mit Kindern sind? Da haben wir ja ganz unterschiedlich. In der Kirche, mache ich kein Geheimnis, haben wir in vielen Jungscharen, also kleinen Kindergruppen und so weiter, haben wir Zugang zu Kindern, die aber oft auch aus einem ziemlich, sage ich mal, bürgerlichen Milieu kommen, wo diese Auffälligkeiten nicht so gravierend sind. Umgekehrt sind wir auch Träger in der Diakonie und so weiter von Einrichtungen, wo wir natürlich mit diesem Problem noch spezieller konfrontiert sind. Ich sprach gestern noch mit einer Kollegin und da möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen praktisch ansetzen. Gestern sprach ich mit einer Kollegin, die ist im offenen Ganztag tätig in Spenge. Dort sind wir als Amt für Jugendarbeit auch Träger dieser Einrichtung. Also wie, man hat uns diese Grundschule Bad Düttingdorf anvertraut, dass wir der Träger des offenen Ganztags sind. Und wir arbeiten dort, das ist auch nicht, glaube ich, so häufig, wir arbeiten dort mit mehreren Jugendreferenten im offenen Ganztag. Und diese Jugendreferenten, die eigentlich aber ihren Hauptschwerpunkt in der Jugendregion haben, der eine kommt aus Rödinghausen, der andere in Spenge, da arbeitet meine Kollegin, die eigentlich auch für Mädchenarbeit zuständig ist, am Nachmittag in der Betreuung dieser Kinder. Und sie sagte, man muss eine Liebe zu den Kindern entwickeln, denn es ist etwas auffällig, dass diejenigen Kinder, die besonders anstrengend sind, da gibt es auch in dem Pädagogenkreis dann eine Diskussion, wie sollen wir mit denen umgehen. Ganz konkrete Fragestellung war, sollen wir denen eigentlich mal OGS-Verbot geben? Wurde mit der Direktorin diskutiert. Also soll man jetzt mal die Maßnahme ergreifen, 3 Kinder auszuschließen. Sie sagte, mir fiel Folgendes auf. Und daran wird vielleicht deutlich, worum es geht. Und ich werde gleich das Wort auch sagen, was ich meine, was unerlässlich ist über diesem Thema. Sie sagte, die Kinder hatten jetzt raus, sie wollten gerne einen Bommel machen. Wir kennen das alle von unserer Kindheit aus den Mützen hier, wenn so ein Bommel gemacht wurde. Sie sagte, die 3 schwierigsten Kinder kamen zu mir und fragten, willst du nicht mit uns, kannst du so einen Bommel machen, kannst du das? Sie sagte, ja, das kann ich. Und sie sagte, ich habe 2 Stunden am Nachmittag mit denen gesessen. Und es waren die, die sonst immer in Anführungsstrichen die Chaoten sind, waren die liebsten Kinder, weil sie Wertschätzung und Aufmerksamkeit erfuhren. Der Kollege, der jetzt aus irgendeinem anderen Grunde, hatte mit denen allerdings Stress. So, jetzt, ich will da überhaupt nicht sagen und irgendwie bewerten, ob der eine Kollege jetzt das richtig oder nicht richtig gemacht hat. Es hat ja immer auch was mit den Erziehenden zu tun, die Beziehung mit Kindern. Und ich glaube, da sind wir bei dem ganz entscheidenden Punkt. Wenn die Beziehung zu den Kindern nicht mehr stimmt, im Elternhaus, auch in den pädagogischen Einrichtungen, dann kriegen wir ein Problem. Und ich habe selber häufig gemerkt, auf Freizeiten, wenn ich mit Jugendlichen losfuhr im Sommer, dann sind die Auffälligen diejenigen, die eigentlich Wertschätzung und Beachtung haben wollen. Und Kindern, denen man Wertschätzung entgegenbringt und eine Grenzziehung, übrigens auch eine Grenzziehung ist eine Wertschätzung, das wird, glaube ich, häufig vergessen. Das Schlimmste, was wir mit den Kindern machen, ist die Gleichgültigkeit ausleben. Und da sind wir bei diesem Stichwort. Und wenn die Gleichgültigkeit in den Familien erfahren wird, dann werden Kinder traurig und versuchen natürlich Aufmerksamkeit zu erregen und das oft, indem sie die Grenzen so verschieben, dass irgendwann schon die Aufmerksamkeit erreicht wird. Das ist in der Schule nicht anders. Das ist in der Freizeitpädagogik nicht anders und das ist in der Familie nicht anders. Und nur wenn es uns gelingt, die Erwachsenen so fit zu machen, dass sie das erkennen, dass kein Kind als Tyrann geboren wird, sondern ein zu liebendes Wesen ist, wenn man das Kind liebevoll begleitet, glaube ich, wird man es in die richtigen Bahnen bringen. So, das aus meiner Praxiserfahrung. Ich will jetzt auch nicht zu viel reden. Und jetzt zur Politik. In der Politik ist es, glaube ich, nicht anders. Wir müssen ein Bewusstsein schaffen, das kann man auch durch öffentliche Äußerungen, dass Kinder wertgeschätzt werden, dass Kinder Beachtung finden und dass Kinder gefördert werden. Und zu dieser Förderung, finde ich, gehört dann auch eine wirkliche, auch politische und pädagogische Auseinandersetzung. Da sind wir zutiefst bei Fragen der Schulpolitik. Wenn wir die Schulpolitik nur ideologisieren, dann kommen wir zu der Frage, welche Schultypen brauchen wir. Ich persönlich halte von dieser Frage, das kann erst die zweite Frage sein. Die erste Frage muss sein, wie schaffen wir solche Rahmenbedingungen, dass die Kinder, die wir egal in welchem Schultyp haben, die optimale Förderung erfahren. Das muss meiner Meinung nach der Leitgedanke sein. Denn wenn wir nicht genug Lehrer haben, dann können wir noch solche Strukturen schaffen, Schultypen, wenn der Unterricht ausfällt, dann haben wir keine vernünftigen Strukturen. Wenn wir aber wertschätzende Strukturen haben, dann schaffen wir etwas. Und das fängt im Kindergarten an, aus meiner Sicht. Jetzt sprechen wir als Politiker, wir haben extra die Kindergartenbeiträge gesenkt. Das haben wir ja mit dem schwarz-grünen Haushalt jetzt 2-mal hintereinander gemacht. Die Kindergartenbeiträge halbiert. Das ist ein Beitrag dazu, dass Kinder in Einrichtungen sich wohlfühlen können, dass die Eltern sie nicht aus finanziellen Gründen aus diesen Einrichtungen fernhalten, denn die Kinder, über die wir hier reden, haben es besonders nötig, in Einrichtungen zu sein, wo sie wertgeschätzt werden, wo sie positiv gefördert werden. Das alleine wird nicht ausreichen, da freue ich mich gleich, wir haben jetzt auch jetzt binde ich mal den Knoten zu, im Amt für Jugendarbeit war Frau Parmeier vor kurzem auch und hat uns genau referiert, wie geht eigentlich das Jugendamt mit diesem Kindeswohl um? Wie machen wir das eigentlich? Man denkt ja schnell, der Staat muss nur eingreifen, aber wir wissen genau, und das finde ich ist wichtig, dass man das in der Politik begreift, dass man nicht in dem Jugendamt eine Institution hat, die dann praktisch das Vollstreckungsinstitut ist, von dem, damit man bloß selber keinen Angriffen ausgesetzt ist, sondern man muss sich in der Politik auch klar machen, dass alle, die ob beim Jugendamt oder in den Schulen oder in den sozialen Einrichtungen, die pädagogisch tätig sind, denen muss man den Rücken stärken. Und das übrigens auch die Eltern stark machen, dass sie den Mut haben, die Kinder zu erziehen, dass sie den Mut haben, auch sich Zeit mit den Kindern zu verbringen und dass man das nicht noch abwertet. Das, denke ich, ist eine ganz wichtige politische Aufgabe. Wir haben die Kindergartenbeiträge gesenkt, wir haben uns nicht verschlossen, als jetzt die Frage kam, müssen wir um das Kindeswohl, um da doch intensiver in Herford mit umzugehen, vielleicht doch eine zusätzliche Stelle einrichten. Wenn diese Frage kommt, sage ich klipp und klar, wir haben in beiden Haushalten, die wir zu verantworten hatten, also die wir mit den Grünen zu verantworten, davor hatten wir den mit der SPD zu verantworten, haben wir durchaus immer den Mut gehabt, Stellen abzubauen. Also, weil unsere politische Auffassung schon ist, dass man möglichst effizient die Verwaltung organisieren muss. Ich weiß auch, dass es auch im sozialen Bereich natürlich manchmal Tendenzen gibt, da kann man gar nicht Nein sagen. Auch da muss man gucken, ist das effektiv organisiert, das ist keine Frage. Aber vom Grundsatz her muss man, glaube ich, schon eine Bereitschaft haben, wenn uns die Fachleute dort sagen, es ist eine gesellschaftliche Entwicklung in Gange, die erfordert unsere Aufmerksamkeit, dass man dem doch Rechnung trägt. Das ist jedenfalls meine Auffassung.
Das denn bestätigen, auch aus Ihrer Arbeit, merken Sie, dass da zunehmend eine Gleichgültigkeit da ist und dass auch wirklich die Kontrolle auch erhöht werden sollte? Oder wie sehen Sie das?
Also was wir auf jeden Fall bemerken die letzten Monate ist, dass Menschen nicht gleichgültig sind gegenüber dem Schicksal von Kindern, sondern dass gerade die vielen schrecklichen Ereignisse dazu geführt haben, dass sich die Menschen verantwortlicher fühlen, auch für die Kinder um sie herum, dass sie sich Sorgen machen, dass sie bei uns anrufen und dass sie ja ihre Sorgen äußern und sagen, ob sie es anonym tun oder ob sie es mit ihrem Namen tun, da ist ein Kind, um das ich mir Sorgen mache und bitte kümmern Sie sich darum. Von daher Gleichgültigkeit, ich glaube, die nimmt ab, weil man sich bewusster darüber geworden ist, welche Schrecklichkeiten Kindern widerfahren. Das bedeutet, dass wir besonders beansprucht sind, auch in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren, weil natürlich die gesellschaftlichen Entwicklungen, ja, wie soll ich sagen, also das, was wir beobachten, ist, dass es Eltern gibt, die eben auch keine Wertschätzung erfahren haben und auch eben keine Eltern sein können, die ihren Kindern diese Wertschätzung geben. Und da komme ich im Grunde zu dem Hauptaufgabenbereich, den wir im Jugendamt haben, nämlich Eltern darin zu unterstützen, Eltern zu sein. Eltern darin zu unterstützen, zu erkennen, was Kinder brauchen. Und was wir schon feststellen müssen, ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Menschen das einfach so wissen, was Kinder brauchen und was Kinder in einem gewissen Alter brauchen und dass sie eine positive Ansprache brauchen und dass sie Regeln brauchen. Dass es nicht nur darum geht, um Essen und Trinken und Schlafen. Wir stellen fest, dass Menschen ihre familiären Bezüge und ihre familiäre Unterstützung verlieren. Und dass sie, wir haben eben nochmal gesprochen, also jeder, der Kinder hat, der weiß, dass es einfach Situationen gibt, wo man nicht mehr kann, weil es einem selbst nicht gut geht oder weil man ein Problem in der Beziehung hat oder weil man einfach müde ist. Und wenn man eine Familie hat, dann hat man jemanden, den man anrufen kann. Wenn man einen Partner hat, hat man jemanden, der einen unterstützt. Aber wenn man ganz alleine dasteht, dann ist es für Mütter und Väter sehr schwer. Um so einen Bogen zu schließen, wir sind dafür da, Eltern zu unterstützen, diese Hilfe zu bekommen und auch in Anspruch zu nehmen. Wir sind dafür da, ihre Ressourcen zu wecken, so sagen wir, ihre Stärken zu erkennen und ihre Stärken zu unterstützen. Das ist die Arbeit, die uns am Herzen liegt und die wir gerne tun und warum die meisten von uns diesen Beruf auch gewählt haben. Schwer wird es dann festzustellen, dass es immer mehr Eltern gibt, die ihre Probleme gar nicht selber erkennen und die gar nicht erkennen, wie schlecht es ihren Kindern geht. Und Da komme ich zu dem anderen Schwerpunkt, nämlich die Kindesmisshandlung, der Auftrag des Jugendamtes, das Kindeswohl zu schützen und der besonderen Verantwortung, die die Kollegen dazu haben. Ich hatte es eben schon mal gesagt, wenn Sie anrufen würden bei uns, dann haben wir seit anderthalb Jahren einen sehr festen Ablauf, nachdem wir uns zu richten haben. Das ist das, was Herr Ruskamp eben sagte. Wir haben, sage ich mal, eine Art und Weise, das, was wir hören, zu bewerten und zu beurteilen, wie akut ist die Gefährdung, von der wir hören. Wir rücken in einem sehr zeitlich nahen Punkt aus. Zwei Kollegen von uns tun das und diese beiden Kollegen versuchen, sich ein Bild zu machen von der Situation, das Risiko, was dem Kind, ja, oder das Risiko einzuschätzen und dann der Familie die richtige Hilfe anzubieten. Zu fragen, wobei brauchen Sie Unterstützung? Wie ist das gekommen, dass es Ihnen so schlecht geht? Was würde Ihnen helfen in dieser Krise? Und hoffentlich die richtige Hilfe installieren zu können und hoffentlich den richtigen Weg zu finden, mit der Familie die Situation der Kinder zu verbessern. Nur dann, wenn das nicht gelingt, sind wir das, was wir eigentlich am wenigsten gerne tun, nämlich das Eingriffsjugendamt, was Kinder manchmal aus der Familie nehmen muss. Oft nur ein oder zwei Tage, bis sich die Situation geklärt hat, aber manchmal auch länger, weil Problemlagen sich nicht eben von einem Tag auf den anderen Tag lösen lassen.
Ja, ich denke gerade an dem Punkt, da hat sich in letzter Zeit so die gesellschaftliche Diskussion so ein bisschen gewandelt. Ne? Wenn man früher dann immer hört, meine Güte, das Jugendamt hat schon wieder eingegriffen, die arme Mutter hat ihr Kind verloren oder so, war das immer mehr tendenziell in die Richtung. Ist es heute eher so, warum macht das Jugendamt nichts? Warum lässt es die Kinder bei diesen Eltern, die dieses Kind in seiner Entwicklung zerstören oder in irgendeiner Art und Weise halt behindern? Merken Sie das denn auch bei der Akzeptanz des Jugendamtes, dass da so eine Entwicklung stattgefunden hat?
Wir sind ja irgendwie so ein bisschen Wolf im Schafspelz. Ne? Wir kommen und bieten Hilfe an, aber man weiß auch, wenn es ganz schlimm ist, dann können wir eben auch Kinder aus der Familie nehmen. Die Leute begegnen uns mit Misstrauen oft, aber auch oft mit Erleichterung, weil sie eigentlich oft überlegt haben, sich schon an uns zu wenden. Ich habe eigentlich eher den Eindruck, dass man mehr Verständnis für unsere Arbeit hat, wenn Sie jetzt so die Öffentlichkeitsarbeit ansprechen. Im Dezember, sage ich mal, hat es ja auch schon mal in der Presse gestanden, dass wir ein Kind aus einem Krankenhaus geholt haben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass wir dort verurteilt wurden für zu schnelles Handeln, sondern eher, dass in der Öffentlichkeit schon gut geguckt wurde, dass wir uns verantwortungsvoll dem Kind gegenüber verhalten wollten und das auch verantwortungsvoll getan haben. Niemand hat Interesse daran, ein Kind von seiner Familie zu trennen. Denn niemand weiß, ob ein Kind in einem Heim glücklicher aufwachsen kann als in seiner eigenen Familie. Es ist besser, die Familie so auszustatten, dass es dort funktioniert.
Was würden Sie sagen, generell, so eine Supernanny, könnte die denn auch mal so einen Konflikt lösen oder ist das eigentlich alles nur Quatsch, was man da im Fernsehen sieht?
Ach, es ist, glaube ich, gar nicht so ein Quatsch. Ich meine, die sozialpädagogischen Familienhilfen, die in die Familien gehen, die machen ja eine ähnliche Arbeit. Natürlich ist das da auf eine gewisse Art und Weise dargestellt. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch eine andere Art und Weise ist, jemanden zu erklären, dass wenn ein Kind sich nicht richtig verhält, eigentlich auch der Fehler beim Erwachsenen liegen könnte. Und auf eine angenehme, sage ich mal, oder auf eine akzeptable Art und Weise im Fernsehen gezeigt wird, dass es Lösungen dafür gibt und dass man einfach nur die Augen aufmachen muss und dass es nicht um Schuld geht oder nicht Schuld, sondern dass ja jeder sein Bestes geben will und dass man eben nicht immer weiß, was das Beste ist und dass man jemanden gebrauchen kann, der einem hilft, das Beste zu entdecken, sag ich mal. Wie verhalte ich mich am besten meinem Kind gegenüber?
Ja, ist natürlich positiv, das denke ich auch. Ne? Wenn man das nachher daraus schlussfolgern kann, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das tatsächlich auch so wirkt. Dann.
Ich hätte da mal eine Frage zu diesem, wenn wir Hilfe anbieten, ist es nicht so, dass die Familien das tatsächlich anfordern müssen oder kann man ihnen das überstülpen, dieses nett gemeinte Angebot? Ja. Das ist doch, glaube ich, eine große Gratwanderung.
Es ist eine Gratwanderung. Also es ist manchmal so, dass man zu einer Familie sagen muss, das sehen wir als einzigsten Weg an. Und wenn sie diesen Weg nicht mitgehen können, dann dann können wir nicht verantworten, können wir nicht mehr alleine verantworten, dass dieses Kind bei ihm bleiben kann. Dann müssen wir uns ans Gericht wenden und dort eine Mitteilung machen. Und das Gericht muss sich nochmal einen eigenen Eindruck verschaffen und wir können dort nochmal erörtern, was wollen Sie und was halten wir für richtig. Das ist das, was Sie meinen mit aufoktroyieren.
Ja, ja.
Ehrlich gesagt, am besten ist es, wenn man um eine Hilfe werben kann. Und eine Familie sagt, okay, ich bin skeptisch, aber ich gucke es mir an, ich versuche es mal. Und wenn es dann funktioniert, dann hat man den richtigen Knopf gefunden und dann hilft es der Familie ja, auch. Ja.
Kommen die Eltern denn zur Not auch selbst und sagen, ich komme ja. Vater?
Ja, also die Eltern kommen auch selbst, ja, auf jeden Fall.
Und
ja.
Wenn sie jetzt so anonyme ankriegen, melden sie sich bei den Eltern oder ja. Gehen sie sofort hin oder werden die benachrichtigt?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie schlimm das ist, was wir hören. Wenn jemand anrufen würde und würde sagen, wissen Sie, ich habe von meiner Freundin gehört, dass die ein Kind in der Nachbarschaft hat, was öfter mal schreit, dann würden wir da nicht sofort auftauchen und würden eine große Welle machen, sage ich mal, ne? Sondern wir würden, dann würden wir schon vorsichtig vorgehen, nochmal nachfragen, nochmal hören und würden uns dann auch unter Umständen anmelden. Ja? Wenn es also, sage ich mal, wenn es nicht so schlimm ist, dann melden wir uns an. Aber wenn es sehr akut gefährdend klingt, wenn es um Verletzungen geht, wenn es um kleine Babys geht, wenn es um Säuglinge geht, dann rücken wir am gleichen Tag aus, egal wie spät und egal wer es ist, dann handeln wir sofort.
Bei Anmeldung muss man natürlich auch ganz gewieft sein, oder? Dann wissen die auch, was los ist.
Ja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite ist es auch. Ja, es ist auf der anderen Seite ja auch häufig so, dass Leute anrufen und sich Sorgen machen und die Sache gar nicht so schlimm in Wirklichkeit ist, wie jemand befürchtet hat. Ja, und wenn,
aber es ist besser, sie rufen an, wenn es halb so schlimm ist, als wenn es dann hier
richtig.
Wieder zu spät ist.
Ja, das finde ich auch. Und wir bedanken uns auch wirklich bei jedem, der anruft und meinen das auch so.
So ein vorsichtiges Anrufen ja. Erstmal genau der richtige Weg.
Ja, also wir melden uns an, ne? Das ist der Weg. Also wenn es verantwortbar scheint, dann melden wir uns brieflich an, schlagen einen Termin vor und kommen auch. Und meistens ist es so, dass die Leute anrufen, weil die sind natürlich aufgeregt, ne? Dann meldet sich das Jugendamt bei mir und die wollen wissen, oh Gott, was wissen die denn jetzt von mir? Wer hat denn da angerufen? Und das ist dann oft schon die erste Kontaktaufnahme.
Wie sieht denn die Anmeldung an? Sagen, wir kommen dann und dann zu Ihnen, ja. Bitte halten Sie für sich
ja nicht bereit.
Ja, das wäre, wenn wir den Eindruck haben, es geht um, es macht sich jemand Sorgen, aber das, was wir hören, ist sehr unkonkret oder nicht so schlimm, dann melden wir uns an und sagen, wir sind vom Jugendamt, wir hatten einen Anruf von jemandem, der sich sehr viel Sorgen gemacht hat um Sie und möchten deswegen mit Ihnen ins Gespräch kommen, Ihnen vielleicht eine Hilfe anbieten und wir kommen dann und dann. Aber wie gesagt, wenn es darum geht, um einen Säugling und um eine, wirklich ein hohes Risiko, wo es um Leib und Leben geht, dann melden wir uns nicht an. Dann kommen
aber
wir und dann fahren wir auch dreimal am
Tag. Würde dann schon stehen, dass Sie einen Hinweis erhalten haben?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Und wenn Sie sich nicht anmelden, muss man Sie aber auch nicht reinlassen.
Ich glaube, dass wir es noch nicht erlebt haben, dass man uns nicht reingelassen hat.
Aber dann macht man doch auf.
Ja. Die Leute machen auf. Die Leute sind auch nach dem Gesetz verpflichtet, zur Aufklärung beizutragen. Es ist nicht immer so gewesen, aber mit dem neuen Gesetz seit Oktober 2005 ist das so, dass die Eltern verpflichtet sind, zur Aufklärung beizutragen. Wenn das nicht der Fall ist, dann berechtigt uns das weiter zu handeln, also uns zum Beispiel ans Gericht zu melden.
Ich so meine Bedenken haben, dass die Eltern, die sie aufsuchen, das auch so in der Klarheit wissen.
Was in der Klarheit wissen wir.
Dass sie verpflichtet sind, auch mit beizutragen, zur Aufklärung beizutragen.
Das sagen wir ihnen. Also wir sagen ihnen, sie sind verpflichtet zu erklären. Die Eltern wollen sich ja auch erklären. Also für den Fall, ein Kind hat einen blauen Fleck. Ja, und wir sagen, es hat sich jemand Sorgen gemacht, ihr Kind hat einen blauen Fleck, bitte erklären Sie, woher der kommt. Dann werden die Eltern ja nicht sagen, das sage ich nicht. Mhm. Sondern ne, die versuchen ja schon zu erklären, woher das kommt. Die versuchen auch zu erklären, warum ihre Wohnung vielleicht nicht so ist, wie sie und ich mir das vorstellen. Ja? Die versuchen auch zu erklären, warum das so war, dass es ihnen schlecht geht und dass sie gestern betrunken waren. Oder häusliche Gewalt. Wir kriegen von der Polizei eine Nachricht. Dass die Leute versuchen, sich natürlich zu erklären. Ganz klar.
Elisabeth Schober hat mal auch für den Deutschen Kinderschutzbund hier in Herford gearbeitet, sage ich mal vorsichtig. Das ist doch eigentlich so eine Zwischenschalterorganisation. Ich habe das so verstanden, dass Sie, wenn Sie problematische Fälle haben, die Sie aber nicht aus der Familie gleich entfernen wollen, schon mal an den Deutschen Kinderschutzbund geben können und wo dann so Frauen wie Frau Schober da sind und als Familienhelferin in die Familie dann gehen. Also das heißt, Sie haben das eben so gesagt, Sie sind auf der einen Seite das Jugendamt, was also nichts tut erstmal, und dann sind Sie aber schon die Vollzugsperson. Und ja, ich habe, oder mein Eindruck ist eher, dass der Kinderschutzbund so dazwischen geschaltet ist. Ja. Also es ist so halboffiziell, denke ich, ne? Das ist ja noch nicht so, dass die Kinder der Familie entzogen werden, sondern der Kinderschutzbund versucht ja, den Familien erstmal weiterzuhelfen. Ja.
Also der Kinderschutzbund ist ein sehr geschätzter Partner von uns, aber viel, viel früher als das, was ich Ihnen jetzt eben erzählt habe. Der Kinderschutzbund mit den Familienbesucherinnen ist ja quasi unter dem Titel Steps, frühe Hilfen, und genauso ist es ja auch gemeint. Also jedem von uns kann es mal nicht gut gehen, und ob es jetzt eine Mehrlingsgeburt ist oder ob es vielleicht eine alleinstehende Person ist, eine alleinstehende Mutter oder vielleicht jemand, die unter Depressionen gelitten hat oder, Sie wissen es viel besser noch als ich, das sind Leute, die eine alltägliche Unterstützung einfach brauchen, für sich auch eine Ansprechpersonen für sich brauchen und für die Familie. Und das ist eine frühe Hilfe, auf die viel leichter zugegriffen werden kann, als zum Beispiel auf eine Hilfe zur Erziehung bei uns im Jugendamt. Und daher sind wir auch so daran interessiert, dass das in der Herforder Bevölkerung gut bekannt ist, dass es frühe Hilfen gibt und dass der Kinderschutzbund eine von diesen frühen Hilfen anbietet.
Da werden ja auch zum Beispiel Elternkurse angeboten für Eltern, die sich überfordert fühlen oder die irgendwelche Probleme haben, aber die werden natürlich ganz, ganz selten besucht, nicht? Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich bin ja im Moment zeitig, ich kann es nicht, aber Frau Dr. Schütte sagte, dass es ist, also wenn man da, eigentlich müsste man da, meine ich, schon zur Auflage machen und sagen, so, ihr habt Probleme, ihr müsst einfach dahin gehen zum Wohle eures Kindes. Und wenn ihr das nicht macht, dann müssen wir eben andere Möglichkeiten finden. Aber die Eltern sind auch sehr bequem teilweise. Nicht? Also es ist nicht mal, dass die Eltern irgendwo Hemmungen haben oder so, sondern es ist einfach eine Bequemlichkeitssache. Die sagen, oh, mittwochsabends kommt XY im Fernsehen, da habe ich keine Lust und dann gehe ich da nicht hin. Nicht? Also das nicht, und das ist eben wichtig. Ich meine immer, dass man eigentlich bei allem Übel immer, bei den kleineren Kindern, immer den Hebel zu Hause bei den Eltern ansetzen muss. Denn ein Kind, sage ich immer, wird nicht so geboren, das wird so erzogen. Und da meine ich, da müsste man so ein bisschen mehr noch leisten.
Da setze ich mal an, wenn ich darf. Also ich bin Mutter von 4 Kindern und habe natürlich dadurch, dass ich viel zu Hause bin, auch viel Kontakt mit den Kindern, die mit meinen Kindern auf der Straße stehen, was natürlich am spannendsten immer ist. Wir wohnen da in der Nähe von der Kastanienallee, also es ist auch ein sehr gemischtes Kindspublikum, was da läuft. Und ich habe gemerkt, dass es eben doch in der Gesellschaft doch noch so ist, dass man sich eher zurückzieht, als auf ein problematisches Kind zuzugehen. Ich habe immer einen Fall da oben, der Junge ist jetzt 15, stadtbekannt bei der Polizei, auf dem Jugendamt wahrscheinlich auch, er ist nicht griffig. Die sind schon in so Institutionen, wo man sagt, okay, der ist schwer, nicht schwer erziehbar, aber so eben für schwach erziehbare Kinder, schwach lernend, wollte ich. Also was ich meine ist, was wichtig ist, dass wir eben auch als Mütter uns nicht verschließen vor solchen Kindern, sondern auch dahin gucken und denen helfen. Weil solchen Jungs kann man helfen, indem man sie mit in die Familie nimmt. Und ich denke, die verpesten bei mir die Luft, sondern dem kann ich noch was Gutes tun. Das ist, glaube ich, ein großes Manko in unserer Gesellschaft.
Aber ich glaube auch, dass sich viele Frauen von ihren Partnern auch alleingelassen fühlen. Weil die Männer, das haben wir auch erlebt, die kommen dann von der Arbeit, und die Frauen, die dann auch den ganzen Tag zu Hause sind, die fühlen sich oft allein gelassen. Der Mann sagt, oh, ich lasse mich bloß in Ruhe. Und sie haben, also da fehlt einfach so ein bisschen dieser Ansprechpartner, um Probleme zu lösen. Der Mann sagt, löse es alleine und fertig aus. Und da, meine ich, muss man auch mal so ein bisschen die Frauen unterstützen und sagen, Mensch, wenn du in deinem Partner nicht diese Hilfe hast, dann müssen wir dir die irgendwie geben. Und das machen wir ja oft vom Kinderschutzbund, da haben wir ja auch einige Pädagogen gehabt, die dann, sage ich mal, nur dahin gehen und mit den Kindern spielen nachmittags und die Mütter einfach auch mal sagen können, so, ich kann mal 2 Stunden mit meiner jüngsten Tochter durch den Park laufen und mal ein Eis essen oder was, was ich sonst nicht kann, wenn ich 3 oder 4 Kinder habe. Nicht? Und da meine ich auch, das ist einfach ein Kreis, der muss einfach funktionieren und wenn der nicht funktioniert, dann ist es natürlich schlecht.
Ja. Stichwort Freiwilligkeit, Stichwort dann einfach mal nicht hingehen, wenn ich keine Zeit habe, gibt es natürlich ein Organ, was man schon mal eher verpflichtend aussprechen kann. Deswegen komme ich jetzt mal zu Frau Reich. Würde mich mal interessieren, wie die Polizei handelt, was macht die zur Prävention, wie ist deine Zusammenarbeit auch mit dem Kinderschutzbund und dem Jugendamt?
Ja, durch diese Einladung ist mir das eigentlich erst so klar geworden, dass dieses Thema noch gar nicht so sehr angekommen ist, weder bei Polizei, glaube ich, noch in der Bevölkerung. Denn ich bin seit 10 Jahren in dieser Polizeiberatungsstelle und mache jedes Jahr 40, 50 Veranstaltungen zum Thema sexueller Missbrauch, habe aber das erste Mal in 10 Jahren jetzt eine Einladung zum Thema Misshandlung, Vernachlässigung gehabt. Und das hat ja auch irgendeinen Grund, dass diese Einladung jetzt gekommen ist, nämlich durch diese schwerwiegenden Fälle, die wir in der Vergangenheit gehabt haben. Und dieses Thema Vernachlässigung, Misshandlung, das betrifft viel, viel mehr Kinder als sexueller Missbrauch, obwohl das sicherlich ein Teilbereich davon ist. Also ich glaube, da sind wir erst auf dem Weg. Und Polizei, wenn man die Anzeigen sieht, die ist nur ganz selten damit tangiert. Das bewegt sich in der Größenordnung über Jahre gesehen von 8 bis 10 Fällen im Jahr. Und das sind nicht immer kleine Kinder, sondern zum Teil auch 13-, 14-Jährige, die zu Hause irgendwie Stress haben. Also das ist ganz wenig, was bei uns ankommt. Da gibt es ein riesiges Dunkelfeld, was nicht bekannt wird, was nicht angezeigt wird. Die Fälle, die ankommen, sind natürlich, das ist eigentlich naturgemäß dann so, die sehr schweren Fälle, wo es wirklich schwere und schwerste Verletzungen bei den Kindern gegeben hat. Ich glaube, in der Bevölkerung ist diese Verbindung leichte Körperverletzung eher Jugendamt als Polizei eine Meldung zu machen. Ich denke, da unterscheidet sich das auch. Was bei uns ankommt, das ist wirklich aus dem Verwandtenkreis oder wo Ärzte sich melden und dann ist es schwerwiegend und dann sind die Kinder auch aus dem Krankenhaus und dann läuft natürlich ein Strafverfahren an, dann laufen die Ermittlungen. Dazu ist Polizei ja sofort verpflichtet, wenn die Straftat bekannt wird.
Aber dann ist es ja meistens zu spät.
Dann ist es zu spät.
Da haben die Kinder schon solche Schäden, nicht? Und das ist natürlich dann schon...
Das sind die gravierendsten Fälle, die da bei Polizei ankommen.
Genau.
Ich glaube, da gibt es eine ganz große Hemmschwelle, überhaupt irgendwas anzuzeigen. Also ganz viel, also ganz wenig Zivilcourage auch, sich da zu melden.
Ja, es ist, also wir hatten bei uns, wir hatten ja immer so unsere Informations- und Gesprächstage. Da war zum Beispiel eine junge Frau, die war alleinerziehend, hatte also ein 4-jähriges Mädchen. Und die wurde also von ihrem Vater auch misshandelt. Und die kam dann und hat gesagt, ich brauche irgendwo Hilfe. Ich merke, dass ich irgendwo im Kopf manchmal das Gefühl habe schon, ich gehe auch auf dieser Schiene, dass ich mein Kind schlagen möchte. Wenn es jetzt mal, gut, jedes 4-jährige Kind ist ja auch mal ein bisschen aufmüpfig. So, und dann hat die eben diese Hilfe bekommen vom Kinderschutzbund. Hat die eine Betreuung bekommen, die ist dann 2-3 Mal die Woche hingegangen, kommt ja immer drauf an. Aber die kam jetzt alleine, nur wer macht das? Die hat sich also Hilfe, die hat Hilfe gesucht und man bekommt ja auch die Hilfe, das ist ja überhaupt kein Thema.
Ja, aber da ist der Kinderschutzbund ja noch ein niedrigschwelliges Angebot, sehr niedrigschwelliges Angebot. Jugendamt ist schon einen Schritt weiter, Polizei ist noch ein Schritt weiter. Da kommen also wirklich dann nur die ganz gravierenden Fälle an. Und dann ist es zu spät und ich glaube, wenn überhaupt was gut war an den wirklich schweren Fällen der letzten Jahre und Monate, dann ist es einfach, dass die Öffentlichkeit aufmerksamer geworden ist. Dass wir ein bisschen mehr drauf gucken und auch mehr Leute das Gefühl haben, wir müssen was tun, wir können uns da nicht zurücklehnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das war bisher sicherlich nicht so.
Ich meine auch, dass man vielleicht auch diese Vorsorgeuntersuchungen für Kinder, sage ich mal, bis zum 10. Lebensjahr einfach mal nicht einmal im Jahr, sondern sagen wir mal 3-mal im Jahr machen muss. Dann kann man ja auch schon im Vorfeld einiges sehen bei Misshandlung. und kann da ja auch schon eher handeln.
Alleine die als Pflicht zu machen.
Genau, das ist, nein, das ist ja zur keine Pflicht zu machen.
Zur Pflicht. Also dreimal ist, glaube ich, gar nicht nötig, sondern einfach nur als Pflicht.
Als nächstes käme dann Wolfgang, danach Regina.
Ich denke, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre, da stimme ich Ihnen voll zu, dann ist es die öffentliche Aufmerksamkeit größer geworden. Und vielleicht wird ja auch, das kann man eigentlich nur hoffen, obwohl ich habe da auch selbst eine Erfahrung gemacht, die eher gegenteilig war, dass die Zivilcourage größer wird. Ich glaube, dass wir dafür sorgen müssen, dass Jugendhilfe, alle Einrichtungen, zusammen mit der Schule mehr vernetzt werden. Wir haben das zwar rein organisatorisch, indem man einer Dezernentin bei der Aufgaben zuschanzt, gemacht, aber damit ist ja das Problem noch nicht gelöst. Ich glaube, wir müssen weiterkommen, dass es eine verlässlichere Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule gibt. Ich will dieses Beispiel durchaus nennen. Ich war vor Jahren Schulpflegschaftsvorsitzender und ein Kind, die Eltern kamen ganz verzweifelt zu mir und sagten, unser Kind droht schon manchmal mit Selbstmord, weil es von der Lehrerin hier drangsaliert wurde. Ich habe mich zum Sprecher gemacht. Es gab Kampfabstimmung im Klassenverband von den Eltern. Die einen wurden nämlich protegiert und die anderen wurden gedemütigt. Und dass es dafür keine Sensibilität gibt. Also das ist auch, da waren ja sehr renommierte Leute bei, die trotzdem, weil es ihrem Kind gut ging, kein Gespür dafür hatten, dass es einem anderen Kind schlecht ging. Und das finde ich, dafür brauchen wir Bewusstsein. Es geht eben nicht allen Kindern gut. Und ich glaube, dass Lehrerinnen und Lehrer und auch Erzieherinnen in Kindergärten durchaus mitkriegen, was da abgeht und ob Kinder vernachlässigt zur Schule kommen. Die sehen doch, ob die Hefte alle, ob Kinder was zu essen haben und so weiter. Also ich glaube schon, dass man die Aufmerksamkeit auch in diesen wichtigen Institutionen erhöhen sollte und die Verknüpfung besser organisieren könnte. Ich glaube, da kann man auch noch Verbesserungen erreichen.
Ja, das ist direkt dazu?
Nein, sonst nein,
ja, dann erst Tina.
Aber nicht direkt dazu. Ich hätte gerne gewusst, wann eine Einweisung zum Beispiel oder ein Wegnehmen des Kindes aus der Familie geschieht. Arbeiten Sie beide da zusammen, also Jugendamt und Polizei, oder wie funktioniert das? Wann ist der Punkt, wo Sie sagen, ich nehme das Kind oder die Jugendlichen aus der Familie raus und was passiert denn?
Sie würden jetzt gerne so einen harten Fakt wissen, ne? Das ist schwerlich jetzt für mich. Also, ich muss kurz überlegen, wie ich das mache. Also wenn ich den Eindruck hätte, es besteht die Gefahr, dass ein Säugling dieses Wochenende vielleicht nur mit Schaden überstehen kann oder vielleicht gar nicht überstehen kann, dann habe ich als Jugendamt die Möglichkeit, dieses Kind mitzunehmen. Und das werde ich dann auch machen. Ich darf es nur über einen längeren Tag, also über eine längere Zeit, nämlich länger als 3 Tage, dann tun, wenn ein Richter meiner Entscheidung zustimmt sozusagen oder meine Entscheidung ersetzt. Ja.
Ohne dass die Eltern in dem Falle gefragt werden.
Oder die Eltern werden immer gefragt. Also der Richter ist sozusagen derjenige, der eigentlich ganz alleine nur über diese Macht verfügt, ein Kind aus einer Familie zu nehmen. Und das kann der nur dann tun, wenn er sich einen eigenen Eindruck gemacht hat. Da spielt das, was ich finde als Jugendamtsmitarbeiterin, natürlich auch eine Rolle, aber das spielt auch eine Rolle, was zum Beispiel ein Arzt geschrieben hat oder was eine Kita geschrieben hat zu der Situation eines Kindes oder einen Schulbericht oder so. Ja? Der wird aber immer eine Anhörung der Eltern machen, der wird sich immer ein eigenes Bild der Eltern machen, wozu sind die eigentlich bereit und in der Lage, sind die in der Lage, das Problem zu erkennen, wissen die, worum es geht und worauf können sie sich einlassen. Und wenn die Kinder älter sind, dann hört er auch die Kinder. Und danach trifft er eine Entscheidung.
Ich glaube, als nächstes.
Ja? Ja. Dann als nächstes, ich würde gerne mal gern zu der zweiten Frage noch was sagen. Mhm. Also ich glaube, die Brücke geht eher, dass Polizei das Jugendamt mit ins Boot holt für Unterstützung. Wenn die Polizei reingeht, weil akute Gefahr besteht im Rahmen von gefahrenabwehrenden Maßnahmen, dann steht sie dann da mit dem Kind. Und dann muss irgendwie das Jugendamt ins Boot. Das würden wir ja nicht selber weiter bearbeiten.
Also Jugendamt,
also wenn eine akute Gefährdung besteht, doch. Aber dann muss es ja irgendwo weitergehen. Wo geht das Kind dann hin? Genau, das wird sicherlich kein Kollege mit nach Hause nehmen und es wird auch nicht auf der Wache bleiben. Also müssen wir über das Jugendamt sehen, dass sich da eine Möglichkeit bietet, dieses Kind unterzubringen. Andersrum sehe ich das nur so, dass das Jugendamt wenn es zum Beispiel keinen Zugang kriegt zu der Wohnung, im Rahmen der Amtshilfe Polizei ins Boot holt und sagt, ihr unterstützt uns dabei, in diese Wohnung zu gehen und dieses Kind zu sehen.
Haben Sie vorsorglich Adressen von Pflegefamilien?
Wir nicht.
Nein. Also es gibt eine Inobhutnahmestelle, mit der die Jugendämter vom Kreis und von der Stadt sichern. Dort können wir Kinder hinbringen, zum Beispiel am Wochenende oder abends kann auch die Polizei dort Kinder hinbringen. Ansonsten arbeiten wir mit dem Sozialdienst katholischer Frauen zusammen, die für uns Bereitschaftspflegefamilien haben. Also es sind 6, 7 Familien, die zur Verfügung stehen für jüngere Kinder und wo dann sofort quasi die Kinder dorthin vermittelt werden können. Aber eben die Eltern wissen das auch oder die Familien wissen das. Das ist ein Kind, sage ich mal, auf Zeit für 1 oder 2 Tage, für 1 oder 2 Wochen oder auch vielleicht für 4 Monate, aber dann nicht mehr. Und die wissen, sie nehmen Kinder, die vielleicht, denen es ganz schlecht geht, die ganz viel Angst haben und die sind aber auch darauf vorbereitet.
Ja. Kleinen Moment, können Sie so eine Zahl im Monat nennen oder im Jahr nennen, wie oft sowas passiert, dass man einem Kind wirklich ein Obhut geben muss?
Ich habe geguckt, ich habe das schon geahnt, dass die Frage kommt.
Genau.
Ich habe geguckt, dass wir im Jahr 2007 20 Kinder in Obhut genommen haben, die unter 14 Jahren waren. Da waren auch Geschwisterkinder dabei und da waren auch Kinder, die aufgrund der langen Gutachten, ja, also längere Tage da waren.
Ich habe gerade richtig gestaunt.
Ja, fast alle 2 Wochen kann man sagen.
Ja, aber es ist, sage ich mal, man muss es schon ein bisschen relativieren, ne? Wenn Geschwisterkinder dabei sind, ne? Wenn mehrere Geschwisterkinder dabei sind, dann kommt man schneller auf so eine Zahl. Also Sie müssen nicht glauben, dass wir das jede Woche machen. So ist es nicht.
Achso, ja. Also, ich muss jetzt etwas ausholen. Also schreiben wir das Jahr 1980. Da habe ich also mein erstes Kind bekommen und habe also damals von der Stadt Herford jeden Monat einen Elternbrief bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin eine sehr junge Mutter gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt und ich fand diese Elternbriefe also eigentlich immer sehr hilfreich. Frage ist, warum sind die irgendwann mal eingestellt worden?
Können Sie kurz was dazu sagen, was das genau ist?
Ja, zum Beispiel, also es wurde einfach so von Geburt an erstmal so die Einführung, worauf man doch achten muss. Es wurde zum Beispiel im ersten Vierteljahr, dann wurde darauf hingewiesen, liebe Mutter, jetzt steht der nächste Vorsorgetermin. Der war unheimlich liebevoll aufgesetzt. Man fühlte sich, und es wurden auch eben Stellen angeboten, wenn man nicht weiterkommt, wo man anrufen kann, wo man sich hinwenden kann. Und zwar nicht so, dass man sich auf den Schlitz getreten fühlt, sondern ganz einfach auch sagt, wie man sich fühlt. Das Kind schreit zum Beispiel, ne? Dass das eben auch normal ist und dass man sich auch überfordert fühlt. Also man hat sich da wirklich aufgehoben gefühlt in dem Ding. Und ich weiß nicht, warum die eingestellt worden sind. Also das ist für mich zum Beispiel eine Sache, die man wirklich aufnehmen lassen könnte.
Das wäre super. Ja. Das ist im elektronischen Zeitalter eigentlich sogar noch relativ einfach.
Also ich glaube, die sind im Sparstift zum Opfer gefallen.
Schade.
Es bedarf ein ganzes Dorf, um ein Kind erwachsen werden zu lassen. Das passt, glaube ich, da gut zu. Und ich glaube, das ist das, was wir heute auch ein Stück weit vermissen. Durch die immer zunehmende Individualisierung werden diese Kontakte immer weiter gekappt. Deswegen schmunzelte ich eben, weil das ist ja heute, würde man ja, man wäre ja überrascht, wenn es so ist. Aber bei diesem Elternbrief habe ich eben noch gedacht, das liebevoll gemacht. Ich glaube schon, dass die Leute das lesen würden, wenn es in ihrer Sprache noch dazu wäre. Also ich finde, es sollte in Deutsch und in einer anderen Sprache dann sein, auch beides, damit nicht so eine Diskriminierung damit passiert. Aber würde, glaube ich, ein Ernstnehmen bedeuten und es bedeutet eine Gleichbehandlung. Das ist mir wichtig, weil wenn das Jugendamt nur interveniert, wenn es Krisensituationen gibt, dann kriegt man auch ein Stigma. Wenn das normal wird, diese Begleitung, dann glaube ich, kann man da vielleicht auch Ängste abbauen und die Beziehung verbessern.
Also ich glaube, da hat sich ganz viel verändert. Früher haben sich Behörden, Institutionen viel mehr um die Menschen gekümmert, um die Kinder, um die Familien. Das ist vielleicht dem einen oder anderen auch lästig gewesen, das will ich gar nicht bestreiten und ist ihm zu weit gegangen. Da haben sich offizielle Institutionen zurückgezogen, aber gleichzeitig sind ja auch die sozialen Bindungen auseinandergegangen. Und wir, im Vorfeld haben wir da vorne gestanden und gesprochen, dass eigentlich ganz viele Menschen ganz alleine sind mit einem Kind oder mit zwei Kindern oder noch mehr. Und die haben keine Unterstützung, da ist keine Behörde mehr, da ist kein Umfeld mehr, was die auffängt, da ist auch keine Oma, die mal die Kinder ein paar Stunden nimmt, dass die Mutter ihren Kopf wieder klar kriegt. Und ich glaube, daran liegt, dass wir diese Dinge auch erst so spät erkennen, weil das ganz im abgeschlossenen kleinen Raum stattfindet. Ob das jetzt Missbrauch ist oder Misshandlung, das hat überhaupt keine Öffentlichkeit mehr.
Ja, ich denke, was Frau Reichter sagt, ist auch wirklich ein schönes Schlusswort und merkt man auch, dass das eigentlich so den ganzen Abend durchweg das Thema war. Die Gesellschaft ist einfach verantwortlich, gerade wenn sich auch vielleicht aus Kostengründen die Institutionen zurückgezogen haben. Man sollte an der einen oder anderen Stelle, Stichwort Elternbriefe, vielleicht nochmal überlegen, ob das so schlau war. Das ist sicherlich ein gutes Thema, wo man mal nach vorne gehen kann, wo man wieder einen interessanten Antrag stellen könnte. Aber im Großen und Ganzen glaube ich wirklich, dass wir als Gesellschaft einfach wieder hingucken müssen, einfach auch mal uns trauen müssen. Man kennt es ja selber, es ist einem unangenehm, da steht jemand neben einem, man denkt, ach, eigentlich müsste ich ja was sagen, aber ach komm.
So, das war's schon wieder. Näheres zu den Veranstaltungen der CDU finden Sie wie immer unter cdu-herford.de oder unter www.nordstadt-podcast.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.